Ich habe euch zwei Bilder von einem Mann mitgebracht. Das linke Bild wurde ein Jahr vor dem rechten Bild aufgenommen. Und man fragt sich, was ist mit diesem Mann geschehen? Wurde der auf einer einsamen Insel ausgesetzt und man hat das Bild dann aufgenommen, als er wiedergefunden wurde? Oder ist er kriminell geworden und das ist irgendwie so das Fahndungsfoto auf der rechten Seite? Dieser Mann heißt A.J. Jacobs, ist amerikanischer Journalist und Autor und er hat einen Selbstversuch gewagt und vor diesem Selbstversuch ist das linke Bild aufgenommen worden und rechts ist das andere, nach einem Jahr. Dieser Selbstversuch, den hat er in einem Buch beschrieben, das heißt The Year of Living Biblical, also ein Jahr biblisches Leben. Und er sagt, er hat ein Jahr versucht, die Bibel so wörtlich wie es geht zu nehmen. Ein Jahr nicht lügen, ein Jahr nicht neidisch sein, wenn der Nachbar das neueste iPhone hat und er nicht. Und ein Jahr ohne Bart und Haare schneiden. Denn es heißt ja in der Bibel, ihr sollt euch nicht die Seiten des Kopfes rasieren und den Bart nicht abschneiden. 3. Mose 19, Vers 27. Ein Jahr für A.J. Jacobs am Anfang des Monats mit seinem Widderhorn den neuen Monat zu begrüßen. Natürlich, denn es heißt in der Bibel, stoßt zum Neumond in das Horn und blast es wieder zum Vollmond, dem Tag unseres Festes. Ein Jahr, wo er auch versucht hat, ganz lustig, im Central Park in New York die Ehebrecher mit Kieseln zu steinigen. Steht ja zum Glück nicht da, wie groß die Steine müssen, aber steht in der Bibel auch das. Muss ich alles tun, was in der Bibel steht? Das ist unser Thema heute. Muss ich alles tun, was die Bibel uns sagt? Und klar, auf der einen Seite für uns als Christen wissen wir, die Bibel, da spricht Gott, wie Leben aussehen soll. Psalm 119 heißt es im Vers 105, dein Wort ist eine Leuchte auf meinem Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Also das Wort Gottes gibt uns ganz konkret Orientierung. Wie kann Leben gelingen? Wie kann es aussehen? Und gleichzeitig, wer zum Beispiel schon mal in den Gesetzbüchern Moses gelesen hat, kennt es, dass man so an der einen oder anderen Stelle hängen bleibt und sich denkt, wirklich? Soll man das wirklich machen? Haben das die Leute damals gemacht? Das klingt schon teilweise sehr, sehr verrückt und man weiß nicht, ob man das tun soll oder nicht. Bei manchem ist es besser, wenn man es nicht tut. Und wenn man ehrlich heute schaut, es lebt wohl kaum jemand wirklich alles, was in der Bibel steht. Wer hält sich zum Beispiel an das Gebot aus 3. Mose 19, zieht kein Kleid an, das aus zwei verschiedenen Fäden gewebt wurde. Ich habe heute Morgen nachgeschaut. Mein Hemd ist 100% Baumwolle. Ich weiß nicht, wer von euch geprüft hat, ob er irgendwo Kunstfaser in seiner Kleidung hat. Wir tun es ja nicht als Christen. Manche nicken, okay, manche sind hier sehr biblisch unterwegs. Noch ein zweites Gebot, wo wir auch merken, das macht hoffentlich keiner von uns. Wer am Ruhetag arbeitet, muss getötet werden. 2. Mose 35. Ich hoffe, dass das niemand von uns befolgt und irgendwie heute Nachmittag auf dem Weg zur Stadt den Trambahnfahrer erschlägt, weil er heute am Sonntag arbeitet. Noch ein Gebot. Vor jemandem mit grauen Haaren sollst du aufstehen. 3. Mose 19, Vers 23. Wer hat schon graue Haare? Uns sind alle aufgestanden, als sie euch begrüßt haben. Nee, sind nicht alle biblisch, die heute Morgen hier sind. Alle, nicht alle leben biblisch. Jetzt könnte man sagen, na gut, David, das ist Altes Testament, das gilt für uns nicht mehr. Ich habe einen Vers aus dem Neuen Testament mitgebracht. Paulus schreibt, es ist für einen Menschen gut, ledig zu bleiben. Spannend, oder? Heute hat man ja oft das Bild, das Ideal für einen Christen ist, irgendwann Kinder zu bekommen, Familie zu gründen. Paulus sagt, das Ideal ist anders. Und trotzdem halten wir uns heute doch nicht wirklich alle an dieses Gebot. Man könnte auch hier sagen, ja, David Paulus, der hat vieles aufgeschrieben in seinen Briefen. Jesus hat uns doch frei gemacht von dem Gesetz. Jesus, er wäre doch ganz anders. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, eine Begegnung, die Jesus hat. Wahrscheinlich kennen sie viele von euch mit dem sogenannten reichen Jüngling. Markus 10 steht, Jesus machte sich wieder auf den Weg. Da kam ein Mann angelaufen. Er fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer dem einen, außer Gott. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemanden um das bringen, was ihm zusteht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen. Aber der Mann sagte, Lehrer, das alles habe ich seit meiner Jugend befolgt. Jesus sah ihn an, er gewann ihn lieb und sagte zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh los, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir. Der Mann war betroffen von dem, was Jesus sagt und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Geh los, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Müssen wir Jesus hier ehrlich, ernsthaft, wörtlich nehmen? Wer von euch hat ein Sparkonto? Wer hat sein Geld den Armen gegeben? Wahrscheinlich die wenigsten von uns. Und gleichzeitig gibt es Menschen in der Geschichte, die genau diesen Satz wörtlich genommen haben. Zum Beispiel Petrus Waldes ist ein sehr, sehr wohlhabender Geschäftsmann, der in Lyon in Frankreich gelebt hat und sein Geld mit Textilien, mit Kleidung verdient hat. Und irgendwann hat er wie so ein Erweckungserlebnis, als er die Bibel hört, das Evangelium hört und er verkauft komplett alles, was er hat und gibt es den Armen, wird zu einem Wanderprediger, er kämpft dafür, dass Menschen die Bibel in ihrer Sprache lesen können, kämpft dafür, dass Menschen beteiligt werden am gemeindlichen Leben. Also wie so ein Luther, der aber schon im 12. Jahrhundert gelebt hat, 1170. Auf diesen Petrus Waldes gehen die Waldenser zurück. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das ist eine Gemeinde, die gibt es bis heute. Die wurden stark verfolgt. In den Alpen, in Italien kann man noch Gemeinden finden. Was gilt jetzt an, genau hier Petrus Waldes, so sah der aus. Und die Frage ist, was gilt jetzt? Was müssen wir tun? Was sollen wir vielleicht tun und was auch nicht? Wir merken, alles wörtlich zu nehmen, das geht nicht. Und es tut auch zum Glück keiner. Und gleichzeitig ist der Anspruch der Bibel natürlich, dass sie uns zeigt, wie wollen wir praktisch miteinander umgehen, so wie Gott als der Schöpfer, der sich das alles erdacht hat, sich das vorgestellt hat. Wir merken schnell, die Bibel ist kein Nachschlagwerk, wo ich jede Situation meines Lebens finde und dann weiß ich genau, ich muss A oder B tun. So funktioniert das nicht. Und selbst wenn ich genau meine Situation in der Bibel finde, ist sie immer noch 3000 Jahre alt und ist allein deswegen nie genau meine Situation. Die Bibel muss übersetzt werden. In der Theologie ist diese Disziplin, die Hermeneutik, die Übersetzung, immer die Frage, wie kommt die biblische Botschaft, gerade die biblischen Gebote, in unsere Welt, in unser Heute. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie diese Gebote übersetzt werden können. Ich habe euch mal welche mitgebracht, die alle ihre Berechtigung haben, aber alle einen unterschiedlichen Platz. Die erste Methode, die Bibel zu übersetzen, ist die, ich nenne sie mal Bauchgefühl-Methode. Man liest einen Bibeltext, vielleicht auch die Gesetzestexte, das Neue Testament, und beim Lesen sortiert man so innerlich für sich aus oder auch für die Gemeinde, was spricht hinein in unser Leben und was auch nicht. Und vielleicht ist es so, dass man manchmal an einzelnen Sätzen hängen bleibt und sie wie so aufleuchten und man merkt, ach, das ist jetzt genau das, was Gott zu mir sagt. Das passt irgendwie, das ist gut, sich daran zu orientieren. Gott kann diese Bauchgefühlmethode gerade beim persönlichen Bibellesen benutzen, so wie Gott es gebrauchen kann, durch Losungen zu uns zu sprechen. Also einzelne Sätze, die völlig aus dem Zusammenhang gerissen werden und irgendwelchen Tagen zugelost werden, immer wieder merken wir, Gott nutzt genau diese Worte, um zu uns zu sprechen. Deswegen hat diese Bauchgefühlmethode ihre Berechtigung. Vielleicht ist es so, dass ich in der Bibel lese und plötzlich leuchtet dieser Satz auf, halte den Sabbat in Ehren. Und ich merke, der Heilige Geist spricht hier zu mir und fragt mich, müsstest du vielleicht mal deinen Lebensstil, deine Wochenplanung hinterfragen? Vielleicht ist es auch so, dass man merkt, ich bin irgendwo in Konflikten, vielleicht mit einem nervigen Arbeitskollegen oder einer Nachbarin oder wem auch immer. Und ich lese in der Bibel, dass Jesus sagt, das Gesetz und die Propheten lassen sich zusammenfassen. In der Regel, alles, was du willst, dass die Leute dir tun, das tu ihnen auch. Und man merkt, das gilt plötzlich mir. Und Jesus spricht hier zu mir, fordert mich heraus, mein Verhalten an sein Reich anzupassen. Ich glaube, dass es wichtig ist, bei all dem, was wir gleich noch miteinander entdecken, dass die meisten Gebote doch recht eindeutig sind und wir sie verstehen können. Wenn es in den 10 Geboten heißt, du sollst nicht töten, dann gibt es vielleicht Grenzfragen, wo man sich fragt, ja, was bedeutet das jetzt? Aber in den allermeisten Fällen ist doch klar, was es heißt, du sollst nicht töten. Die Bauchgefühlmethode. Ich glaube, dass es einen Platz hat, aber dass es zugleich sehr subjektiv und willkürlich ist. Was sagt Gott mir jetzt? Und dass es nicht dem Text gerecht wird, weil ja das doch alles Gebote Gottes sind und nicht nur die Sätze, die mich ansprechen. Es gab den Versuch, eine zweite Methode zu wählen, und das ist die sogenannte Ordnermethode. Ordner sind das auf dem Desktop oder auf dem Computer, wo man so die Dateien einsortiert. Manche kennen das noch analog mit so viereckigen Dingern, wo man dann die verschiedenen Unterlagen einsortiert und man sich immer fragen muss, in welchem Ordner kommt jetzt was hinein? Es gibt den Versuch, die Gesetze zu ordnen, wie in so Ordner, in verschiedene Kategorien. Die bekanntesten und verbreitetsten sind drei Ordner. Das eine ist das sogenannte Zeremonialgesetz, wo man merkt, da ist alles geordnet, was jetzt mit Priestern zu tun hat, mit Tempel, mit Feiertagen, mit den Festen, mit all dem, wo es um den Kult, um das religiöse Leben rund um den Tempel geht. Also zum Beispiel 5. Mose, das Laubhüttenfest, feiere 7 Tage, wenn du die Ernte und Korn versorgt hast. Es gibt einen zweiten Ordner, da werfen wir alles hinein, was Zivil- und Bürgergesetz ist. Also alles, wo es ums Recht geht, wo wir sagen, da wird ein Land sortiert, geregelt von Gott. Justiz, also Gerichtswesen, was ist Verbrechen, was ist kein Verbrechen? Wie sollen wir mit dem Land umgehen? Wie soll die Wirtschaft gelebt werden? Zum Beispiel 5. Mose, am Ende von 7 Jahren sollst du einen Schuldenerlass haben, wo wir merken, das ist, wie Gott das Zusammenleben, das Volk regelt. Und einen letzten Ordner, das Moralgesetz, wo man merkt, da wird allgemein gesprochen, wie Menschen miteinander umgehen sollen. Zum Beispiel der Satz, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Steht es im Neuen oder im Alten Testament? Beides. Viele denken, das hat Jesus gesagt, hat er auch. Aber ursprünglich ist es im 3. Buch Mose schon, Vers 19, Vers 18. Und nach dieser Einteilung, viele versuchen das so zu durchdenken, das hat seine Stärken und seine Schwächen. Sie sagen ja, das Erste und das Zweite, das ist für das Volk Israel in die ganz konkrete historische Situation gesprochen worden. Und das gilt nicht automatisch uns als Gemeinde. Das Dritte ist aber allgemein gültig, weil Gott es zu allen Zeiten Werte fürs zwischenmenschliche Miteinander gibt. Ich glaube, dass es gut ist, um ein bisschen besser zu verstehen, dass nicht alle Gesetze einfach nebeneinander stehen und dass sie verschiedene Kontexte haben. Und gleichzeitig ist diese Einteilung gar nicht so leicht, wenn wir in die Bibel gucken. Diese Einteilung gibt es so auch gar nicht in der Bibel. Da wird nicht gesagt, dass es jetzt hier Abschnitt Moral, Abschnitt Gesetz, Abschnitt Tempel, sondern in der Bibel ist es oft ganz eng miteinander verwoben. Und das ist eher manchmal willkürlich und sehr subjektiv wieder. Wo werfe ich es jetzt rein, in welchen der drei Ordner? Zum Beispiel das Gesetz, was ich gerade genannt habe, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Direkt danach, im nächsten Vers, kommt schon das Gesetz mit den verschiedenen Stoffen. Und danach kommen verschiedene Gesetze über das sexuelle Verhalten. Und man merkt, es ist manchmal schon sehr zerschnipselt, diese Ordnermethode. Und so ganz hilft sie uns auch nicht, das ganze Wort Gottes als Gebot, als Wort Gottes ernst zu nehmen. Eine dritte Methode, die ich euch vorstellen möchte, ist die Übersetzungsmethode. Ich finde das Wort Übersetzung so schön, weil es im Deutschen zwei Dinge ausdrückt. Das Übersetzen eines Textes, aber auch ein Schiff übersetzt von einem Ufer zum nächsten. Zum Beispiel die Fähre hier in Höchst, sie übersetzt von der Höchster Seite, vom Schlossplatz rüber nach Schwanheim. Und ich finde, das ist ein schönes Bild für die Frage, wie können wir Gebote Gottes verstehen? Was wollen sie uns sagen? Zu sagen, wenn ich Gottes Gebot verstehen möchte, muss ich mich aufmachen und übersetzen. Und ich muss hinübergehen in die Zeit, in den Kontext der Bibel, in die Sprache der Bibel, in das, was es den Menschen damals gesagt hat und versuchen zu verstehen, warum hat Gott eigentlich dieses Gesetz den Menschen damals gesagt und was hat er damit gemeint? Und dann kann ich Dinge einladen auf meine Fähre und kann merken, ja, das ist das Prinzip, das ist das Gute, warum Gott hat das gemacht, warum er dieses Wort gesagt hat und fahre dann mit meinem Schatz zurück und dann kommt es an manchen Stellen vielleicht zu der Herausforderung, wie wende ich das jetzt aufs Heute an. Aber in den allermeisten Fällen sind sogar die Theologen sich einig, was das Gesetz damals bedeutet hat in der Zeit. Schwierig wird es oft in der Auslegung, in der Übersetzung. Aber das ist der Weg, den wir uns im Bibellesen bei den Gesetzen immer wieder machen müssen und dürfen. Denn so bekommen die manchmal komischen Gesetze doch eine Bedeutung, die wir zumindest ein Stück weit verstehen können. Können wir zum Beispiel verstehen, dass es in der damaligen Zeit so war, dass es Gott ganz wichtig war, dass das Heilige getrennt war von dem Nichtheiligen. Also dass die Sachen, die zum Tempel gehört waren, nicht einfach Alltagsgegenstände wurden, sondern dass es damals getrennt war. Und deswegen hat Gott gesagt, ich möchte euch Erinnerungsstützen einbauen in euch als Volk. Deswegen sage ich euch, die Kleidung bitte auch nur aus einem Stoff, weil es erinnert euch daran, dass Gott heilig ist. Und dass man das nicht vermischt, die Tempelsachen mit den alltäglichen Sachen, die reinen mit den unreinen. Plötzlich ist es nicht einfach so ein Cargo-Kult, wo ich Dinge tue, die ich gar nicht verstehe, sondern ich verstehe, warum Gott dieses Wort in seinem Volk gegeben hat. Ich verstehe das Gute, was dahinter steckt. Oder auch dieser schwierige Satz, mit dem du sollst die den Ruhetag nicht halten, töten. Wo ich merke, das ist eine einmalige historische Situation, in die Gott es hineinspricht, weil Gott gesagt hat, mein Volk, es zeichnet sich aus, im Gegensatz zu allen anderen Völkern außenrum, dass sie an einem Tag ruht. Und wenn jemand sich nicht danach hält, dann gefährdet er plötzlich das ganze Volk sein. Deswegen so harte Worte. Und gleichzeitig merken wir auch, wenn wir diese Übersetzungsmethode wählen, dass wir im biblischen Kontext andere Gebote finden, die sagen, du sollst nicht töten. Es ist eine Entwicklung drin zu Jesus, der sagt, liebt sogar eure Feinde. All das ist wichtig wahrzunehmen. All das ist wichtig zu übersetzen. Der reiche Jüngling, da waren wir gerade, kommen später nochmal drauf. Auch hier sehen wir, es ist eine bestimmte Situation. Jesus spricht das zu diesem einen Mann. Und vielleicht ist es manchmal heute so, dass es zu uns spricht, wie bei diesem Petrus Waldes. Aber es ist keine Regel, es ist kein Gebot. Das möchte Jesus hier gar nicht sagen. Im Gegensatz zu manch anderen. Wenn er sagt, liebt eure Feinde, dann ist es nicht einfach nur für die Person, die es damals gehört hat, sondern da steckt ein Prinzip dahinter. 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Also alles, auch die verrücktesten Gebote sind von Gott inspiriert. Sie sind gut, dass sie in der Bibel stehen. Und dann heißt es, sie sollen uns unterweisen, sie helfen uns, Schuld einzusehen und sie helfen uns, auf den richtigen Weg zu kommen, der Gott gefällt. Sind Worte an die Gemeinde, die nicht sagen, lebt einfach den Cargo-Kult, lebt so einfach, wie es da steht. Nein, aber rechnet damit, dass jedes einzelne Wort in der Bibel seine Berechtigung hat und fragt nach dem Warum, wo es uns vielleicht Schuld aufzeigt, wo es uns dient, auf der Orientierung den Weg zu finden. Jeder einzelne Vers ist gut, dass er da steht. Und wir tun gut daran zu fragen, warum war es Gott wichtig, dass dieses Gebot hier steht. Muss ich alles tun, was in der Bibel steht? So könnte man hier jetzt stehen bleiben und die Frage beantworten, ja, das muss man halt herausfinden. Man muss es übersetzen, man muss vielleicht Kommentare wälzen, man muss die Theologen fragen, man muss selbst nachdenken und man merkt, wenn wir so stehen bleiben, dann wird diese Frage sehr anstrengend. Und vielleicht führt sie sogar dahin, dass es das, wozu es neigt, am Ende zu Druck zu werden. Dass ich merke, ja, dann musst du es rausfinden, was ist Gottes Wille und du musst es tun. Vielleicht führt es sogar zu Überheblichkeit und zu Hartherzigkeit im Miteinander, wenn man plötzlich überlegt, wer hält sich jetzt richtig an die Gebote und wer tut es nicht. Vielleicht führt es auch zu einer gewissen Gesetzlichkeit. Und ich glaube, das kommt daher, dass uns ein Entscheidendes noch fehlt und darüber wollen wir jetzt noch nachdenken. Und zwar, dass die Frage geklärt werden muss, warum es überhaupt Gebote gibt. Wenn wir diese Frage, dieses Herz Gottes nicht sehen, dann führen Gebote immer nur am Ende in Druck, in Hartherzigkeit und Gesetzlichkeit. Der wohlhabende Mann, der zu Jesus kommt, der hat eine sehr außergewöhnliche Frage für unsere Zeit heute. Er fragt Jesus, wie bekomme ich eigentlich das ewige Leben? Und er meint damit gar nicht so sehr, wie komme ich in den Himmel irgendwann später, sondern er sagt, wie kann ich ein Leben führen, das vor Gott besteht? Vielleicht würde man heute eher fragen, wie kann ich ein Leben führen, das gelingt, das nicht am Ende sagt, ich habe mich verrannt, ich habe es nicht geschafft zu leben, sondern ein Leben, das stimmig ist, das erfüllt ist. Und was sagt Jesus? Er sagt zu ihm, Jesus, du kennst die Gebote. Du kennst doch die Gebote und nennt dann Auszüge aus den 10 Geboten. Warum antwortet Jesus so? Ich glaube, weil er die Frage dieses Mannes ernst nimmt. Deswegen antwortet er mit Geboten. Weil Jesus weiß, dort, wo alles dem Willen Gottes entspricht, wo alle Menschen sich an die Gebote Gottes halten, dort ist das Reich Gottes. Dort ist der Herrschaftsbereich Gottes. Dort, wo alle so leben, wie Gott es erdacht hat, dort ist dieses ewige Leben, nach dem der junge Mann fragt. Und der junge Mann macht Erstaunliches. Er sagt, Jesus, ich habe es eingehalten. Seit meiner Jugend habe ich es befolgt. Wer könnte das von uns behaupten? Alles habe ich gehalten. Interessant, Jesus widerspricht dem gar nicht. Er sagt, ich sehe viel mehr als du. Jesus lässt es so stehen. Und was macht er? Er sieht dieses Ringen des jungen Mannes. Und das heißt hier, er gewann ihn lieb. Und was ist jetzt der Ausdruck von Jesus, weil er diesen Mann lieb gewonnen hat? Könnte er jetzt denken, ja gut, dann sagt er, mit den Geboten musst du nicht so ernst nehmen. Ich hab dich doch lieb. Nee, Jesus macht was anderes. Er sagt, weil ich dich lieb habe, gebe ich dir noch ein Gebot, extra speziell nur für dich ausgedacht. Geh los, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Spürt ihr die Liebe? Werdet ihr auch total geliebt von Gott, wenn er sagt, das ist jetzt Ausdruck, ich habe dich lieb gewonnen? Ich glaube, dass es ganz entscheidend wichtig ist, das zu sehen. Die Liebe ist der Grund, warum Gott Gebote gibt. Das ist Ausdruck von Liebe, um Ringen, um seine Menschen und nicht um Gängelung geht es Gott. Im Hebräischen ist das Wort für Gesetz Torah. Und man kann dieses Wort auch übersetzen mit Weisung. Weisung zu einem Leben, Weisung zu Gutem. Und das ist die Haltung, die Jesus hat, die er zutiefst als Jude hat, das Gesetz nicht zu sehen als ein Spielverderber. Sagen, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Das Gesetz auch nicht zu sehen wie so ein Blitzer, der irgendwo an der Autobahn steht und immer wenn du was falsch machst, Blitz und dann musst du irgendwie Strafe bezahlen oder hast zumindest ein schlechtes Gewissen. Sondern Jesus weiß, so wie die Juden es damals wussten, das Gesetz ist im tiefsten eine Weisung zum Leben. Ein Ausdruck der Liebe Gottes zu den Menschen. Ihr müsst mal den Psalm 119 lesen, braucht ein bisschen Zeit, ist der längste Psalm, aber was da drin steckt an Liebe zum Gesetz. Zum Beispiel steht da, ein Leben nach deinen Vorschriften, das macht mir Freude mehr als aller Reichtum. Können wir das so sagen? Ja, ich sehne mich nach deinen Anweisungen. Ich finde das ganz wichtig, dass wir immer wieder auch uns hinterfragen, warum ist unser Blick auf das Gesetz oft so negativ? Können wir sagen, ich habe Sehnsucht, Gott, nach deinen Weisungen, weil ich weiß, du meinst es gut mit mir, du liebst mich und möchtest mich gut führen? Ist mir deine Weisung, das Wort, wo du mir vielleicht so einen vor den Latz haust, wie der Jesus, diesem jungen Mann, ist es mir mehr wert als Reichtum, weil ich weiß, da steckt jemand dahinter, der mich unendlich liebt und der nur das Beste für mich will und alles weiß. Das Volk Israel und auch die Juden später haben das Gesetz immer wieder so betrachtet als Weisung zum Leben und haben tatsächlich gemerkt, dass das nicht nur abstrakt geistlich, sondern auch ganz konkret so ist. Zum Beispiel im Mittelalter, ganz interessant, die Juden waren bei Zeiten von Pest oft sehr viel weniger betroffen als die Gesamtbevölkerung. Woran lag das? Weil sie sich sehr streng an die Reinheitsvorschriften aus dem Alten Testament gehalten haben. Leider muss man sagen, war das auch ein Grund, warum sie dann stark verfolgt wurde, weil die anderen gesagt haben, das kann doch nicht sein, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Es kam zu Antisemitismus und Pogromen. Aber man merkt hier an diesem sehr ambivalenten Beispiel, Gottes Wort, es wirkt und es gilt, es ist Weisung zum Leben und nicht Gängelung. Und ich frage mich selbst, wie ist es in meinem Leben mit dieser Sehnsucht nach Weisung, mit diesem Blick auf das Wort Gottes? Kenne ich das Wort Gottes, setze ich meine Fragen ganz bewusst auch ins Licht Gottes und frag ihn, was möchtest du mir sagen? Weil ich weiß, da ist jemand, der es gut mit mir meint und der den Überblick hat. Oft habe ich das Gefühl, es ist eher so allgemein, dass man sagt, ja Gott, allgemein weiß man schon, was richtig ist. Nicht töten, irgendwie nett sein zum anderen. Aber was ist mit meinen Fragestellungen, wo ich mir ganz konkret Orientierung wünsche, wo ich ganz konkret am Fragen bin? Ich glaube, es ist gut, dort immer wieder diesen Blick auf Jesus zu richten und in sein Wort zu schauen und zu sagen, was willst du mir eigentlich sagen? Und dafür offen zu sein, dass es manchmal anders ist als das, was ich mir selber vielleicht sagen würde. Aber um die Kraft zu erfahren, die in diesem Wort Gottes steht, diese Weisung zu erfahren, muss ich mich dem auch aussetzen. Jesus erklärt dem reichen jungen Mann ganz speziell für ihn, was der Wille Gottes ist. Wer kann das schon von sich behaupten, dass Jesus sich die Zeit nimmt und sagt so, jetzt schaue ich mir deine Situation an und jetzt sage ich dir ganz genau, was Gottes Wille ist. Am Ende geht er traurig weg. Und das zeigt uns, dass nur weil der Wille Gottes klar es noch nicht heißt, dass es einfach ist zu leben. Das ist die Erfahrung, die wir als Menschen immer wieder machen. Die hat Paulus gemacht, wenn er schreibt im Römerbrief, wir wissen, das Gesetz ist vom Geist Gottes bestimmt. Und ich dagegen bin als Mensch ganz von meiner menschlichen Natur bestimmt. Ich bin mit Haut und Haaren in die Sünde verkauft. Ja, ich handle, es ist mir unbegreiflich, denn ich tue nicht das, was ich eigentlich will, sondern ich tue das, was ich verabscheue. Ist das nicht genau die Situation, die wir so oft erleben? Eigentlich wüssten wir doch, was Gott will. Und doch in unserem Leben sieht es mal wieder ganz anders aus. Mark Twain hat mal gesagt, ich habe keine Schwierigkeiten mit dem, was ich in der Bibel nicht verstehe, sondern Probleme machen mir die Stellen, die ich gut verstehe. Ist das nicht auch unsere Erfahrung? Vielleicht ist auch manchmal die Frage, was muss ich jetzt eigentlich tun aus dem Wort Gottes? Und dann sucht man sich so Gebote raus wie mit den Stoffen, um eigentlich davon abzulenken, dass ich genau wüsste, was Gott eigentlich gerade von mir tun, was er will, was ich tue. Jesus zeigt uns, was der Wille Gottes ist. In der Bergpredigt macht er zum Beispiel immer wieder deutlich, ich sage euch, das Zentrum, das Wirkliche, was Gott möchte. Aber gleichzeitig merken wir bis heute, der Weg der Gesetze, das Gesetz zu erfüllen und dann das Reich Gottes herbeikommt, das funktioniert nicht. Das hat damals schon nicht funktioniert. Bei dem reichen Jüngling, dass wir merken, an dieser Stelle stoßen wir an die Grenze, mit dem Halten der Gesetze des Reich Gottes herbeizuholen. Ja, es würde funktionieren. Wie gesagt, wenn alle Menschen sich an Gottes Gebot halten würden, dann wäre Reich Gottes hier. Aber da schauen wir in unsere Welt und merken, nein, es funktioniert nicht. Es hat damals nicht funktioniert. Es funktioniert heute nicht. Wenn Jesus nur gekommen wäre, um uns zu sagen, was Gottes Wille ist, dann würden wir am Ende genauso wie der reiche Jüngling weggehen und traurig reinschauen, weil wir merken, es funktioniert nicht. Und selbst wenn es noch so konkret ist, dann wird es sogar noch herausfordernder und es wird noch schwieriger umzusetzen. Und Paulus, er stößt dann nach diesem Text wie so ein Seufzer aus und sagt, kann mich niemand davon befreien, von diesem Zwang, ich möchte doch eigentlich das Gute tun und ich schaffe es doch nicht. Und ruft dann fast aus und sagt, doch, es gibt Freiheit aus diesem Zwang. Und dafür sei Gott Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gibt eine Möglichkeit, herauszukommen aus diesem Druck und aus diesem Nichtvermögen, das Gebot Gottes umzusetzen, vielleicht auch manchmal es nicht verstehen zu können. Und deswegen müssen wir in zweifacher Hinsicht, glaube ich, wenn es um die Frage geht, muss ich alles tun, was in der Bibel steht, in zweifacher Hinsicht auf Jesus schauen. Das eine, ich glaube, wir müssen von Jesus auf die Bibel schauen. Jesus, er zeigt uns, was ist Gottes Wille. Wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, dann weiß ich, das kann nicht Gottes Wille sein, dass ich irgendjemand umbringe, weil er den Sabbat nicht hält. Ich kann bei Jesus erfahren, was möchtest du eigentlich für mein Leben? Ich glaube, dass Gott bis heute durch sein Wort spricht. Mit Jesus in die Bibel hineinschauen. Aber das Zweite ist, auch von der Bibel wieder auf Jesus zu schauen. Von den Geboten wieder auf Jesus zu schauen. Der Weg ins Reich Gottes ist durch Jesus nicht mehr der Weg des Gesetzes, sondern der Weg der Nachfolge. Das ist das, wo er den Jüngling einlädt und sagt, diesen Weg, den du versucht hast zu gehen, alles zu halten, er endet hier und ich lade dich ein, laufe mir nach. Jesus geht den Weg des Gesetzes, den eigentlich wir hätten gehen sollen. Den Weg, alles zu halten, dem Willen Gottes in allem zu entsprechen. Weil Jesus das getan hat, müssen wir es nicht mehr tun. Das ist das Wunder, das wir an Ostern feiern. Jesus geht den Weg, den eigentlich wir hätten gehen sollen. Und er geht ihm bis ans Kreuz. Und am Kreuz heißt es, dass Jesus aufruft, es ist vollbracht. Es ist Freiheit da. Es ist Freiheit da vom Gesetz. Du musst dir das Reich Gottes, die Nähe Gottes nicht mehr verdienen und du hättest es nie gekonnt. Und jetzt komm und lauf mir nach auf diesem Weg, den eigentlich du hättest gehen sollen. Wir feiern jetzt das Abendmahl miteinander. Und da ist auch so dieses, es ist vollbracht, nochmal zum Ausdruck gekommen. Dazu laden wir heute ein, dass man sich das ganz persönlich auch nochmal zusprechen lassen darf. In der Frage, was hätte ich eigentlich tun wollen, zu müssen, zu sehen, es ist unmöglich, in allem das zu tun, was Gott möchte. Aber es ist nicht nur unmöglich, sondern es ist auch nicht nötig. Und beim Abendmahl darfst du mitbringen, wo du sagst, da bin ich gescheitert an dem, wie Gott sich diese Welt erdacht hat. Da bin ich gescheitert im Umgang mit anderen. Da bin ich gescheitert auch in Bezug auf Gott. Da bin ich vielleicht gescheitert an dem Fragen, dass ich überhaupt gar nicht mehr mich interessiere, was Gott möchte. Vielleicht bin ich gescheitert am Übersetzen, weil ich es nicht verstehe und mir zusprechen lassen von Gott. Es ist vollbracht. Über deinem Leben steht nicht das Gesetz, sondern die Freiheit. Mein Leib, mein Blut für dich. Es ist vollbracht. Eine Zeit des Zuspruchs und des Ausrichtens. Wenn wir gehen vom Abendmahl auf unsere Plätze, dann gehen wir dem Jesus nach, von dem wir dieses Es ist vollbracht zugesprochen bekommen haben. Und dürfen in einer neuen Freiheit Jesus hinterher laufen. Auf dem Weg, den eigentlich wir hätten gehen müssen.